Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Albert Füracker, bayerischer Staatsminister der Finanzen und für Heimat, Oberpfälzer, Landwirt, Familienvater und langjähriger Kommunal- und Landespolitiker. Ja, heute ein besonderer Gast hier im Weiden-Podcast. Lieber Albert, schön, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung, bin sehr gerne gekommen.
Ja, wir wollen als erstes mal ein bisschen hören, wie man denn so Finanzminister wird. Aber am Schluss oder beginnt ja alles mit der Geburt. In Parsberg geboren, Oberpfalz aufgewachsen, stark in der Region verwurzelt. Was haben dir denn deine Familie, deine Kinder, dein Aufwachsen im elterlichen Betrieb, wie haben die dich geprägt?
Ja, es ist so, dass man am Hof natürlich früh lernt, fleißig zu arbeiten. Und da gibt es nicht irgendwelche Fristen und Zeiten, wo man nicht arbeitet. Da hat auch Freizeitgestaltung keinen besonderen Stellenwert gehabt. Und so bin ich eigentlich recht mit Arbeit groß geworden. Und mir haben meine Eltern schon immer vermittelt, dass man fleißig sein muss. Und wenn man auch anpackt, kann man auch was schaffen. Und so habe ich meine Kindheit verbracht und war dann zwar im Gymnasium. Mhm. Habe das allerdings nach der mittleren Reife dann verlassen und habe Landwirt erlernt, damit ich den Hof weiterführen kann. Ja, mit meiner Lehrzeit insgesamt war ich 23 Jahre Landwirt, bevor ich dann Landtagsabgeordneter geworden bin. Und das bin ich jetzt seit fast 18 Jahren. Und da kommt mir jetzt genau das wieder zugute, dass ich gerne arbeite, dass ich viel arbeite und dass ich nicht viel Freizeit pflege.
Ja, genau, du hast in der Landwirtschaft wirklich auch lange gearbeitet, warst aber schon immer auch politisch aktiv, Jungenunion, CSU. Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis, das dich in die Politik gebracht hat oder war das von den Eltern schon in die Wiege gelegt, ein Stück weit?
Nee, ich habe wohl Gene, die auf Politik hindeuten. Mein Urgroßvater war Landtagsabgeordneter.
Okay,
ja. Der ist damals dann von den Nazis vertrieben worden. Mhm. Das war ein Bauernbündler, ein Ökonomierat. Ich habe ihn leider nie kennengelernt. Okay. Mhm. Mein Großvater, den ich leider auch nie kennengelernt habe, war Kreisrat. Mein Vater war dann ein Gemeinderat in unserer kleinen Gemeinde, die es damals gab. Und ich war schon immer sehr politisch sehr interessiert. Was mich unglaublich beeindruckt hat, ist bis heute, wir waren im Gymnasium in der 10. Klasse im damals geteilten Berlin. Und die Fahrt dorthin über den Transit, wie man behandelt wurde in diesem Land und all das, was wir wussten über die DDR und wie wir auch da drüben gesehen haben, wie es da zugeht, das hat mich schon, also das war für mich ein ganz prägendes Erlebnis. Und ich habe dann im Alter von 17 Jahren begonnen mit meinem politischen Engagement. Und das hat so ergeben, war nicht geplant, dass ich Politiker werde, aber ich war mit 22 Jahren Kreisrat und Gemeinderat, also ich habe früh begonnen. Und in der Jungen Union war ich auch schon sehr, sehr früh im Landesvorstand, ja, du Kreisvorsitzender. Mir hat das immer fasziniert und nie mehr losgelassen.
Ja, und du hast ja tatsächlich oft, der politische Einstieg beginnt ja nie, selten oder nie von oben, zumindest in der CSU nicht, bei anderen manchmal schon, sondern bei uns beginnt ja meistens in der Kommunalpolitik. Gemeinderat, Kreisrat, stellvertretender Landrat, zweiter Bürgermeister, ja. Du hast alle Ebenen quasi auch mit durchgemacht. Warum ist diese kommunale Basis für so ein politisches Mandat einfach auch wichtig?
Ja, ist ganz entscheidend, dass man weiß, was vor Ort los ist. Man kann ja Politik machen in München oder Berlin oder in Europa, wenn man vor Ort die Welt und die Menschen nicht kennt. Und deshalb haben wir ja in der CSU das immer so gepflegt, wie du das eben auch magst, dass wir vor Ort präsent sind, ständig bei den Menschen sind, mit den Menschen reden. Da wissen wir auch, was die Menschen wollen. Das heißt nicht, dass man jeden Wunsch erfüllen kann. Aber ich kann einschätzen, was es bedeutet, wenn ich eine Entscheidung treffe. Und mir ist immer ganz wichtig, dass ich die Entscheidung dann auch erklären kann, warum ich so entschieden habe. Und da ist Kommunalpolitik eine unheimlich große und lehrreiche Schule und ist sicherlich die wichtigste Politikebene, weil die Gemeinden können unmittelbar am Bürger gestalten. Und deshalb ist ganz entscheidend, dass jeder, der Interesse hat, Politik zu machen, langfristig mit der Kommunalpolitik so früh wie möglich beginnt. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Du hast ja auch ewig früh begonnen.
Mit 20.
Ja, eben.
Mit 20 wurde ich in den Gemeinderat gewählt.
Ja.
Damals hieß ich Semmelbeni, weil ich Semmeln verteilt habe.
Semmeln verteilt dann in der Wahlnacht.
Wahlkampf,
ja, genau. Und dann lässt dann das nicht mehr los. Man sammelt früh Erfahrung und dann kann man eben auch in Führungsämter aufsteigen.
Vielleicht bevor wir zu den Führungsämtern in Bayern kommen, tatsächlich Verantwortung in Familie, im Beruf, in Kommunalpolitik, im Ehrenamt darüber hinaus. Dann noch glückliche 4 Kinder. Wie hast du diesen Spagat immer geschafft? Weil am Schluss ist ja die Zeit, du hast auch nicht mehr Zeit als ich oder andere.
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ja, ist so, am Bauernhof war das natürlich mit den Kindern. Großfamilie, aha. Eltern waren da, selbstverständlich hatten alle Verantwortung dran. Ich habe da am wenigsten direkt an erzieherischer Tätigkeit ausgeübt, das gebe ich schon zu. Wahrscheinlich ist es auch deswegen aus den Kindern was geworden, weil ich mich nicht so sehr eingemischt habe. Ich habe mich um meinen Betrieb gekümmert. Und ja, es ist richtig, nebenbei das Amt zu machen und das politische Ehrenamt, dann, wenn man in der Feuerwehr aktiv ist, halt am Dorf so hergeht. Ich lebe in einem kleinen Dorf. Also man fragt sich manchmal, wie man das alles geschafft hat, ebenfalls nicht auf 8 Stunden am Tag. Ne? Dann braucht man schon Bereitschaft auch rund um die Uhr für Betrieb, Familie und auch die Politik da zu sein. Es ist dann irgendwie doch gelungen. Ja, und spätestens dann mit dem Einzug in den Landtag 2008 war es nicht mehr möglich, im Betrieb Verantwortung zu tragen.
Ja. Genau, 2008 im Landtag, dann warst du ja, und 2018 bist du dann schon Staatsminister geworden, vorher warst du schon Staatssekretär im selben Haus. Ist, oft sagt man ja, dass der Mensch kommt zum Amt oder das Amt kommt zum Menschen. War das bei dir?
Ich denke, das war tatsächlich, das Amt zu mir gekommen ist. Als ich Landtagsabgeordneter werden wollte, gab es dann keinen Gegenkandidaten. Alle waren der Auffassung bei mir im Kreisverband, ich soll das machen. Ich war lange auch vorher CSU-Kreisvorsitzender schon, Steffel Landrat, die Leute kannten mich und das war unumstritten und bin ich da nominiert worden. Ja, und dann als Staatssekretär hat mich Horst Seehofer damals berufen, mit dem Sonderauftrag, das Heimatministerium in Nürnberg aufzubauen. Das so begann es eigentlich. Wir wurden damals Finanz- und Heimatministerium. Ja. Wir hatten einen zweiten Staatssekretär mit Johannes Hintersberg aus Augsburg, der hätte mir die Finanzen machen sollen. Und der wurde dann nach 2 Jahren abberufen ins Sozialministerium, weil damals dann die Asylfrage kam 2015. Plötzlich war ich alleine als Staatssekretär. Ja, und dann habe ich das gesamte Spektrum des Finanzministeriums, Heimatministeriums als Staatssekretär bedient, kennengelernt, gemacht in Berlin. Die Termine für Dr. Söder war ja damals Minister übernommen. Ja, und als dann 2018 der Wechsel kam beim Ministerpräsidenten, ist offensichtlich der Dr. Söder, Markus, der Auffassung gewesen, ich könnte das Haus führen. Und es sind jetzt ziemlich genau 8 Jahre, dass ich das tue.
Ja. Und das Amt des Finanzministers ist ja ein wahnsinnig vielfältiges Amt. Also man könnte sagen, es geht ja nur um Zahlen und Haushalt, natürlich im Kern, aber wahnsinnig viele Tochtergesellschaften, von der Messe bis zur Schifffahrt, glaube ich sogar. Ja. Und dann natürlich auch die Themen in Berlin und Brüssel. Wie behält man da den Überblick?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Wir haben ein großes Haus, da kann man viele Fehler machen. Und 7 große Abteilungen, Haushalt, Personalverantwortung für den ganzen Freistaat, Steuerrecht, die Beteiligungen, im Übrigen auch Landesbank, Flughäfen, sind schwierige Herausforderungen, keine Frage. Allerdings auch Hofbräuhaus und Neuschwanstein, die ganze Heimatabteilung, Bund-Länder-Finanzbeziehungen und die Vermessung, die große Digitalisierungsabteilung. Wir haben auch alle digitalen Behörden in unserem Geschäftsbereich, die Landesämter, 2700 ITler, die bei uns arbeiten. Und wir haben lauter gute Leute, das muss ich sagen. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind top. Das Bild, das manchmal in der Öffentlichkeit gezeichnet wird von faulen, zurückhaltenden Beamtinnen und Beamten, die sich's gemütlich machen, das gibt's bei uns nicht. Da wird gearbeitet ständig, da ist ja nicht am Freitagmittag Schluss oder sonst wo. Und die Leute beraten mich sehr und gut. Und das führt dann dazu, dass wenn man Bereitschaft hat, dass man auch alle einbindet im Haus, dass man auch lernt von denen, die das schon lange machen, die Inhalte bewerten kann, dann schafft man das schon, aber nicht auf 8 Stunden am Tag. Also ich bin jetzt im Prinzip wieder so wie als Landwirt, immer erreichbar, immer on hold und immer unterwegs. Das ist so. Wenn man das nicht mag, darf man nicht Politik betreiben. Das wirst du auch mal erleben, wenn du da im Oberbürgermeister bist, dann gibt es das tatsächlich nicht, dass man mal nicht ansprechbar ist oder erreichbar. Die Menschen wollen immer, dass man jemanden ansprechen kann. So ist das bei mir auch. Und da profitiere ich wirklich aus der Zeit als Landwirt, weil da war es genauso. Ich musste immer arbeiten. Und
neben Arbeiten, Albert, da muss ich dir was gestehen, ich zitiere dich nämlich immer.
Okay.
Erst am Donnerstag habe ich dich wieder zitiert.
Okay, was habe ich gesagt?
Weil du hast nämlich gesagt, wer Politik macht, muss die Leute mögen.
Ach, das stimmt.
Wer die Leute nicht macht, der ist da fehl am Platz.
Das ist absolut
und,
der Fall.
Und ich glaube, neben diesen Erreichbarkeiten und Fleißigsein gehört es einfach, dass man gern unter Leute ist.
Absolut.
Und das ist ja, man ist ja von früh bis spät. Man hat ja eigentlich kaum Zeit, Homeoffice 4 Stunden allein zu sein, sondern man ist immer unter Menschen.
Immer unter aktiv. Menschen. Also, man muss die Leute mögen und man darf auch keine Angst haben vor den Leuten. Weil es ist manchmal natürlich nicht immer nur Lob, das da kommt. Man muss es dann manchmal schaffen, auch im Vier-Augen-Gespräch, auch wenn Gruppen kommen und sonst was, deutlich zu machen, dass man ja das nicht macht als Person, sondern einen Wunsch vielleicht nicht erfüllt, sondern weil es eben die Situation erfordert. Und das ist manchmal ganz entscheidend, wenn man da mit den Leuten umgeht. Und da muss man es leider ausreden lassen, auch mal schimpfen lassen. Und das ist auch ganz wichtig. Also der Umgang mit den Menschen, das ist zwingende Voraussetzung, wenn man Politik machen will, der muss passen.
Die Welt ist ja ein Stück weit komplexer geworden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Auch für einen Finanzminister natürlich. Wie siehst du das in der Rolle? Denkst du, früher war das leichter, Finanzpolitiker zu sein, oder ist es halt einfach anders und man muss einfach in der Lage leben und das Beste daraus auch für Bayern dann machen?
Ich glaube, die Zeit hat seine Herausforderungen, die heute gerade anstehen, und da muss man eben lösen. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Und da muss man jetzt nicht unbedingt darüber nachdenken, wie es früher war. Es war sicher auch nicht einfach. Was halt jetzt die letzten 8 Jahre ist, seit ich Finanzminister bin, manchmal sage ich scherzhaft, nur Krise. Immer nur Krisen. Manchmal frage ich mich schon, ob ich die Krise bin.
Ja,
und in der Zeit war natürlich Krisenmanagement sehr im Vordergrund. Mhm. Man hat schon den Eindruck, dass die Zeit sehr unsicher geworden ist. Das ist ja das, was die Menschen zu mir sagen. Wir sehnen uns nach Planungssicherheit, alle miteinander. Die Leute sagen zu mir, ich brauche Planungssicherheit, die Unternehmer auch. Ich sage immer, das hätte ich auch gerne. Ja. Das ist eigentlich ein Kennzeichen, dass nichts mehr sicher ist. Und das regt die Leute auf. Und das ist ja die Gefahr, dass dann jetzt in einer Zeit, die sehr komplex ist, die Fragen sehr komplex sind, die Rattenfänger kommen und sagen, ah, da gibt es ganz einfache Antworten. Und das ist eben nicht der Fall. Auf komplexeste Fragen gibt es keine einfache Antworten. Das ist ein bisschen die Herausforderung, die man hat. Und natürlich, dass wir einen ständigen Überfluss an Geldmangel haben, weil ich natürlich mit zweierlei Menschen zusammenkomme. Die einen, die sagen, Fjörg, ich zahle viel zu viel Steuern, pass auf mein Geld auf. Und die anderen, die sagen, Fjörg, ich brauche mehr Geld vom Staat. Und wir haben es jetzt eigentlich wieder geschafft in Bayern, dass wir wieder einen Haushalt ohne neue Schulden gemacht haben, obwohl wir die Kommunen gut unterstützen konnten. War mir auch wichtig, das ist für mich ein wichtiges Anliegen. Und insofern, ja, ist eine große Herausforderung, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich will jetzt das auch nicht überhöhen. Ich mache meine Arbeit, wie andere eben auch.
Und das ist vielleicht schon ein Stichwort Kommunen, weil am Schluss bist du ja täglich, stündlich mit Kommunen im Austausch. Die Kommunen haben im Zweifel immer Zwänge, darf man sagen. Aber trotzdem habt ihr es geschafft, auch dieses Mal auch, und das ist sogar für Weiden spürbar, nämlich im Bereich der Bezirke kräftig zu unterstützen, aber in den Schlüsselzuweisungen. Wie war denn das überhaupt nur möglich? Weil man sagt, es gibt ja eigentlich, das Geld ist nicht mehr da, aber war trotzdem nochmal
Ich habe erst mit den Kommunen verhandelt. Mhm. Ich habe das ganze Jahr gesagt, okay, ich will keine Schulden machen, ich schließe aber nicht aus. Das habe ich deswegen gesagt, weil ich nicht genau wusste, wie man mit den Kommunen klarkommen. Dann haben wir im Oktober eine relativ gute Steuerschätzung bekommen, das ist immer die Basis für unseren Haushalt. Und dann haben wir mit den Kommunen, glaube ich, gut verhandelt. Und ich habe das verstanden, dass die Bezirke in diesem Jahr der Schlüssel sind. Wir haben die Zuwendungen an die Bezirke um 57,4% gesteigert. Vom einen Jahr jetzt auf das andere. Und das führt dazu, dass zum Beispiel in der Oberpfalz Bezirksumlagehebesatz sogar gesenkt werden kann um 1,3%. Davon profitiert auch Weiden, klar. Ja. Alle Kommunen, das war mir wichtig, die Schlüsselzuweisung trotzdem erhöht. Das haben wir jetzt mal aus unserem laufenden Haushalt mitfinanziert. Dafür haben wir staatlicherseits auch Restriktionen beschlossen, weil wir dann entschieden haben, wir machen doch keine neuen Schulden. Also wir werden das strukturell auch im Staatshaushalt spüren. Nicht alles wird mehr möglich sein, was man sich gewohnt hat. Aber das sind vor allen Dingen konsumtive Ausgaben, die wir zurückfahren werden. An Investitionen sparen wir nicht. Mhm. Jetzt haben wir ja noch das Glück in dem Fall, dass wir das Geld aus Berlin bekommen zur Investition. Ja. Und das ist für den Freistaat Bayern gut und für die bayerischen Kommunen gut. Also ich glaube, wir haben insgesamt jetzt 4,7 Milliarden mehr in 26 für die bayerischen Kommunen im Angebot. Das ist schon eine Ansage, eine Wucht. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir jetzt auch erstmal umsetzen, weil manchmal wird immer gefordert, ja, Geld, 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 und dann wird es gar nicht ausgegeben. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt auf die Straße gebracht wird.
Genau, auf die Straße bringen ist vielleicht ein guter Übergang, dass man sagt, man noch mal kurz einen Blick auf Weiden. Du kennst Weiden ja seit JU-Zeiten eigentlich. Du warst ja immer schon in Weiden auch präsent, politisch natürlich und jetzt auch natürlich über den Beruf. Wie ist dein Blick auf Weiden und wie siehst du Weiden?
Ja, Weiden ist eine tolle Stadt, du kennst es ja besser als ich, du kennst ja wahrscheinlich jeden Bürger. Ich kenne, ja, fast, oder?
Ja.
Ich kenne sehr viele Bürger und es sind sehr aufgeschlossene, fleißige Menschen, die auch stolz sind eigentlich auf ihre Stadt. Und das ist das, was mich dann immer ein bisschen nachdenklich macht, weil damals, als ich als JUler kam, so Anfang der 90er Jahre, sind wir nach Weiden gefahren mit glänzenden Augen, was hier alles entstanden ist. Gust Lang, Hans Schröpf, und es war ein Vorbild für ganze Oberpfalz, für die Nordoberpfalz, die Metropole schlechthin. Und jetzt habe ich ein bisschen so als Außenstehender die letzten Jahre den Eindruck gewinnen müssen, als wäre es in der Nordoberpfalz doch deutlich aufwärts gegangen. Von den 10 steuerstärksten Kommunen der Oberpfalz liegen 7 in Landkreis Tirschenreuth und Landkreis Neustadt an der Walden ab. Das kann man sich überhaupt nicht, oder 6 oder 7. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Da, nicht in Neumarkt oder Regensburg, ja, sondern in Tirschenreuth. So. Und jetzt haben wir ein bisschen den Eindruck, die umliegenden Landkreise müssen die Stadt Weiden mitziehen. Das ist eigentlich nicht Weiden-like. Ja. Und ich will mithelfen, dass in Weiden das wieder so wird, dass Weiden die Metropole ist und die anderen sich in der Nordoberpfalz an Weiden hin orientieren. Das wäre eigentlich das, was, glaube ich, auch die Bürgerinnen und Bürger in Weiden erhoffen von einer guten Politik. Und natürlich ist es kompliziert, das wissen wir alle miteinander, aber da müssen wir eben zusammenhalten, dass wir Schritt für Schritt auf diesen Weg wieder kommen. Und ich wäre mal froh, wenn ich dann von der Jungen Union noch weiß, wie stark Weiden war, wenn ich dann mal in der Seniorenunion bin und wieder nach Weiden komme. Jetzt ist Weiden wieder Weiden.
Okay. Ja, das ist tatsächlich auch ein Bild, das mir immer wieder von den Bürgerinnen und Bürgern gespiegelt wird, dass man eben diese Bewegung und Dynamik und dieses Vorwärtsmarschieren oft ein Stück weit vermisst. Und dementsprechend einfach auch Handlungsbedarf gesehen wird. Vielleicht für dich nochmal, das hast du ja gesagt, wir wollen mithelfen. Ist ja nicht so, dass ihr nicht jetzt schon mithelft. Also auch Stefan Oetzing, also unser Landtagsabgeordneter, ja, und auch du, ihr habt euch ja massiv eingesetzt beim Thema Behördenverlagerung und das Landesamt für Finanzen ist ja gerade im Bau. Wie ist diese Entscheidung entstanden und was heißt es eigentlich so aus Sicht eines Finanzministers und Heimatministers, so ein Amt zu verlagern?
Ja, das ist schon eine große Herausforderung. Wir wollen ja auch keine Menschen verlagern. Das ist früher bei der Behördenverlagerung so gemacht worden, dass man dann den Beamten mitgeteilt hat, du ziehst jetzt von München nach Weiden. Das ist heutzutage schwer möglich, weil Menschen heute ihre Lebensmittelpunkte haben. So verlagern wir freie Stellen. Das erleichtert es ein bisschen, dauert dafür ein paar Jahre länger. Und hier werden wir es auch so machen, es kommen 300 Stellen nach Weiden, sodass hier 300 Menschen, wenn die zurückholen aus München, gerne, selbstverständlich. Mhm. Aber wenn es eben hier Menschen gibt, die jetzt dann nicht nach München müssen, wenn es Menschen gibt, die hier gerne auch bleiben wollen und die schon beim Staat sind, ist das eine super Geschichte und 300 sichere Arbeitsplätze. Das ist ja etwas, was man Arbeitsplatz immer verliert, wenn man Beamter ist. Und eine zukunftsfeste Behörde, eine sehr digitale Behörde, also ein moderner Arbeitsplatz. Und 300 Arbeitsplätze ist schon ein ordentlicher Mittelständler. Mhm. Weil ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Betriebe es in Weiden gibt mit 300 Arbeitsplätzen. Aber es werden jetzt nicht Hunderte sein. Ja. Ja. So, und deswegen sind wir da schon ein ordentlicher Arbeitgeber. Und neben dem, dass städtebaulich jetzt hier was entsteht, an schwieriger Stelle vielleicht, wird auch Leben entstehen dadurch. 300 Familien können davon leben, dass wir die Behördenverlagerung gemacht haben. Ich wollte das immer haben. Entstanden ist es so, dass wir Behördenverlagerung eine erste Runde gemacht hatten, relativ kleinteilig. Und dann war Weiden ein Volksfest. Und dann haben die Weidner, also Benjamin Zeitler und Stefan Gollwitzer und wie heute halt die netten Kollegen und Stefan Oetzinger hier alle heißen, gesagt, jetzt muss da irgendwas her. Und der Ministerpräsident hat gesagt, ich will Weiden helfen und hat am Volksfest gesagt, wir werden eine große Behörde nach Weiden verlagern. Ja, dann gab es das übliche Grummeln, wieder nur Wahlversprechen und das kommt ja doch nicht. Doch, weil wenn wir das sagen, halten wir auch Wort. Das ist CSU. Und das ist jetzt ein Erfolg, den du auch direkt verbuchen kannst für die Weidner CSU, auch für dich persönlich, für die Stefans. Also ich freue mich, dass man da mithelfen kann. Und diese Behörde kommt aus meinem Geschäftsbereich. Das Landesamt für Finanzen ist eine sehr digitale Behörde und eine sehr zukunftsorientierte Behörde. Wir machen das gerne, wir machen Schritt für Schritt. Aber das wird rasch so sein, dass 300 Stellen hier sind. Mhm. Wir haben ja jetzt schon unglaublich viele Freunde.
Genau. Ja. Ja. Und auch, man sieht es ja schon, und der Baufortschritt ist auch gigantisch. Ja. Also es ist wirklich,
wir lassen ja die Behörde bauen und mieten die an. Ja. Das ist auch eine Form, wo ich sage, staatliches Bauen wird ja manchmal kritisiert, dass lange dauert und sonst was. Ich finde es auch gut, wenn wir hier Unternehmen haben, die bereit sind zu investieren zur Immobilie. Und wir haben jetzt das Gebäude gemietet nach einem Ausschreibungsverfahren. Ich glaube, das ist auch einmal ein Fingerzeig, dass wir beim Staat nicht nur rückwärts oder verstaubt sind, sondern auch innovativ vorwärts denken.
Ja, vielleicht, wir kommen langsam schon zum Schluss. Was wünschst du beiden?
Einen Oberbürgermeister Benjamin Zeitler. Das wäre ein wichtiger Wunsch. Wir können dann gut zusammenarbeiten für diese wunderbare Stadt. Und wir versprechen nicht, dass wir alle Probleme auf kurze Zeit lösen. Mhm. Aber wir versprechen, dass wir hart arbeiten. Und die harte Arbeit wird zum Vorbild werden. Weiden wird dann wieder eine positive Wendung nehmen. Das wird ein paar Jahre dauern. Und ich wünsche mir, dass Weiden einfach wieder so stark wird, wie Weiden war. Die Nordoberpfalz-Metropole, das ist Weiden. Und da muss man hinkommen. Diese wunderschöne Stadt, die hat eine große Zukunft, bin mir ganz sicher.
Ganz lieben Dank, lieber Albert, für diesen Abschluss nochmal. Und das ist der Optimismus, der uns ja auch treibt.
Absolut.
Nicht Angst vor Aufgaben, nee, sondern Verantwortung für die Aufgaben, die anstehen. Und die sind nicht klein, das wissen wir alle.
Ja.
Aber am Schluss müssen wir sie halt anpacken.
So ist es.
Du bist noch nicht ganz entlassen, wir haben noch eine Schnellantwort.
Okay.
Ich stelle dir zwei Begriffe vor und du sagst, was dir näher liegt.
Okay.
Und zwar, ich beginne: Aktenstudium oder Bürgersprechstunde?
Bürgersprechstunde.
Haushalt ausgleichen oder Hofarbeit erledigen?
Haushalt ausgleichen.
Sitzung mit Zahlenkolonnen oder Termin bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern?
Termin bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern.
Oberpfälzer Dialekt oder politisches Hochdeutsch?
Oberpfälzer Dialekt.
Und das ergibt sich fast spannend. München oder Oberpfalz?
Ja, Oberpfalz.
Oberpfalz. Also man merkt, der Oberpfälzer durch und durch. Lieber Albert, vielen Dank für das offene Gespräch, für die persönlichen Einblicke in deinen Lebensweg, deine Arbeit als Finanzminister und deinen Blick auf Weiden und die Region. Man merkt, wer Kommunalpolitik von der Pike auf gelernt hat, verliert auch auf Landesebene nie den Bezug zur Realität vor Ort. Und dafür ganz herzlich Dankeschön. Der Dank geht auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Einschalten. Gebt gerne Feedback auf Spotify und Co. Und wenn ihr selber mal dabei sein wollt, schreibt gerne an info@weiden-podcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt:
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler. Thank you.